herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom HealthRise Podcast. Heute haben wir Timos Vitala zu Gast. Er befasst sich schon seit mehreren Jahren sowohl beruflich als auch privat mit dem Thema gesunde, personalisierte Ernährung und wie diese sogar eine Unterstützung bei bestimmten Erkrankungen leisten kann. Grund dafür ist seine eigene Lebensgeschichte mit verschiedensten Unverträglichkeiten, einer Hashimoto-Erkrankung. Und diese Hashimoto-Erkrankung hat er letztendlich mit einer Ernährungsumstellung in den Griff bekommen. Und heute soll es auch um dieses Thema gehen. Hashimoto, was verbirgt sich hinter diesem Begriff, hinter dieser autoimmunen Schilddrüsenerkrankung? Was können Betroffene tun mit ihrer Ernährung? Und ja, super spannendes Thema. Schön, dass du heute da bist, Timo.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, erst einmal, wie kam es denn dazu, dass du dich mit diesem Thema Ernährung, ja, dass das so elementar für dich wurde? Was ist deine Geschichte dahinter?
Genau, ja, ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen, bin da sehr intuitiv aufgewachsen mit dem Thema Ernährung und war viele Jahre auf hohem Niveau Leistungssportler, viele Jahre Tennis gespielt und dergleichen und hatte halt jeden Tag mehrfach Training und mir wurde sehr, sehr früh bewusst, wenn ich halt nicht energetisch qualitatives Essen zu mir nehme, dann wird es halt schwierig, irgendwie 5-6 Stunden auf dem Platz Leistung zu bringen. Und das ist natürlich in dem Alter, in ganz jungen Jugendjahren, noch alles sehr intuitiv. Gott sei Dank komme ich aus einer Umgebung, meine Eltern, Großeltern, da wurde halt noch sehr regional, saisonal gekocht. Mhm. Aber wie gesagt, intuitiv. Meine Mutter hat halt, so wie der erste Frost da war, wurde Grünkohl gemacht. Warum, wusste sie eigentlich gar nicht, dass dann der Frost erstmal die Bitterstoffe da rausholt und so. Aber es war halt klar, was wann dran ist, saisonal und regional. Und so bin ich halt ja in so einer Umgebung aus Köchen, Ärzten, meiner Familie groß geworden, diese Sportlerkarriere dabei und habe eigentlich sehr früh erfahren, was Ernährung da ausrichten kann und bewirken kann. Und bin dann nach meinem letzten Studium, während der Vorbereitung auch auf meine Promotion, die ich dann auch aufgrund dessen nicht abgeschlossen habe, weil ich dann nämlich krank geworden bin in der Stadt, damals schon in Berlin, und hatte auf einmal allen möglichen Firlefanz. Das hieß, ich hätte Candida albicans und Helicobacter pylori. Dann hatte ich auf einmal Hashimoto-Thyreoiditis und ich weiß nicht, was noch alles. Und ich wusste auch da instinktiv, was zu tun war. Ich wusste, okay, ich möchte jetzt mich so ernähren, wie ich das für meinen Körper brauche. Und mir ist dann aufgefallen, dass das gar nicht möglich war. Also ich habe zwar in Städten lange gelebt wie Hamburg, ganz lange, jetzt bin ich schon, glaube ich, 13 Jahre in Berlin. Mhm. Kulinarisch wird mir hier alles geboten. Ich kann also die wahnsinnigsten links gerollten Sushi-Rollen angestrichen mit ich weiß nicht was. Und also wie ich sage, ich möchte heute mal keinen Zucker oder kein Getreide, ist vorbei, geht nicht. Und es ist noch viel, viel verrückter. Also wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich hätte gerne ein Glas Wasser ohne Kohlensäure aus einer Glasflasche und eine Möhre, dann werde ich angeguckt, als wenn ich vom Mond komme. Also dann bin ich der Verrückte und der Wahnsinnige. Wenn ich aber einen Doppelwopper und eine Cola Zero bestelle, dann ist wieder alles normal. Und das war so vor 10, 12 Jahren der Startpunkt für mich, dass ich gesagt habe, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich in einer Stadt wie in Berlin keine Möglichkeit habe. Damals war jetzt auch dieses Thema vegan noch nicht so groß. Es kam gerade, aber die Veganer, die wurden auch noch so ein bisschen, das waren noch so die Verrückten, die Freaks irgendwie. Also da gab es auch noch nicht so viel. Und ich hatte immer so eine Formel im Kopf. Also meine Trainer, meine Coaches und auch dieses ganze Ärzteumfeld, in dem ich so groß geworden bin, hat immer davon gesprochen, damals schon, dass es so dieses 70-30 gibt. Willst du erfolgreich sein, willst du schneller laufen, höher springen, abnehmen, Muskeln, was auch immer, dann ist es 30% Bewegung, 70% Ernährung. Und in diesem Kontext habe ich mich gefragt, wenn das stimmt, und das stellt heute keiner mehr in Frage, sondern die Ernährungsmedizin spricht mittlerweile sogar von 20-80. Warum haben wir dann 14.000 Fitnessstudios in Deutschland, aber nicht einen Ort, wo ich hingehen kann und sagen kann, ich möchte keinen Zucker, keine Kuhmilchprodukte, was auch immer, gibt es nicht. Das war damals sozusagen der Anfang. Ich habe eine gute Freundin von mir, das ist die Frau Dr. Anne Fleck, die dann sehr bekannt auch wurde durch die Ernährungsdocs im NDR. Und die war damals noch Leiterin der Schlossparkklinik hier in Berlin. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn diese Formel stimmt, warum kann ich dann nicht irgendwo hingehen? Und ich habe das immer und nenne es heute noch echtes Essen bekommen. Also im Prinzip muss ich ja, umso weniger Inhaltsstoffe drin sein sollen, umso mehr muss ich ja bezahlen. Das ist ja irgendwie komisch. Und hatte damals dann diesen Begriff Fitnessstudio im Kopf. Damals habe ich gesagt, Mensch, eigentlich müsste es doch so eine Art Fitnessstudio fürs Essen geben. Nicht dieses Personalisierte, sondern das Funktionelle. Ich muss mich doch funktionell ernähren können. Ich muss doch, wenn ich, weiß ich nicht, zur Ruhe kommen will, schlafen will, dann muss ich doch andere Nährstoffe zu mir nehmen, als wenn ich jetzt Leistung bringen will, Sport machen will, ins Büro gehen will, was auch immer. Und das war so überhaupt nicht möglich. Und mit dieser Idee bin ich im Prinzip damals zu Anne gefahren in die Schlossparkklinik, habe ihr das erzählt. Und sie hat mich angeguckt und hat gesagt, Mensch, das musst du machen. Das ist das Ding. So, und
Ja.
seitdem habe ich halt im Prinzip nichts anderes mehr gemacht. Also das, ich nenne das immer so ein bisschen pathetisch mein Lebenswerk. Aber es geht darum, irgendwann hat sich dann diese funktionelle Thematik in personalisierte gewandelt. Ich habe dann halt viele Vorträge auch gehört und gehalten, so im Thema Nutrigenetik, Zwillingsforschung. Es war schnell klar, schon vor vielen Jahren, dass es keine zwei gleichen Metabolismen auf dieser Welt gibt. Also keine zwei gleichen Stoffwechsel. Selbst unter eineiigen Zwillingen entsteht ein unterschiedlicher Stoffwechsel. Und es ist jetzt auch seit ein paar Jahren bekannt, dass sich Gene auch verändern. Also wenn ich jetzt 10 Jahre lang von Cola und Marlboro lebe und das ändere und 5, 6, 10 Jahre lang dann gute Nährstoffe, vernünftige Lebensmittel zu mir nehme, dann verändert sich auch ja, die Genzusammensetzung, wie soll man es nennen? Ich bin kein Genetiker, aber es verändert sich. Und ich habe auch damals schon immer gesagt, und das ist bis heute meine Meinung, dieses Ganze, was die Medizin häufig mit reinnimmt, diese genetischen Dispositionen, dass wenn die Mutter das hatte, dann kriegt die Tochter das wahrscheinlich auch, für manche Erkrankungen vielleicht zutreffen. Ich sehe aber in der täglichen Praxis was anderes. Wenn ich dieselbe Umgebung habe, ist klar, wenn die Tochter im selben Haushalt lebt, dieselben Lebensmittel isst, denselben Stress hat, dieselbe schlechte Luft atmet etc., dann wird sie wahrscheinlich auch das bekommen, was die Mutter hatte.
Stimmt, ja.
Thema Brustkrebs oder Autoimmunerkrankung oder. Aber wenn ich jetzt eineiige Zwillinge nehme und den einen setze ich in New York neben Burger King und den anderen setze ich irgendwo in Italien ins Mediterrane, dann werden die mit Sicherheit nicht dieselben Krankheiten entwickeln. Das war früh klar, dass das so der ausschlaggebende Punkt ist, dass wenn wir über Ernährung sprechen, wenn es darum geht, dass ich gesundheitliche Ziele habe, das kann alles sein von Abnehmen, Zunehmen, aber auch Kinderwunsch oder mehr Haare auf dem Kopf oder ich weiß nicht was, oder gesundheitliche Probleme. Und das sind halt all diese exponentiell durch die Decke gehenden Autoimmunerkrankungen, alles, was sich so rund um dieses metabolische Syndrom dreht, dann muss ich halt personalisiert hinschauen. Da kann ich einfach nicht sagen, das ist für alle gut oder jeder muss jetzt vegan leben oder jeder muss Paleo machen oder das geht einfach nicht. Und wir haben die
Ja.
letzten Jahre gelernt, dass selbst innerhalb des Prozesses, also selbst wenn ich heute deinen Nährstoffschlüssel sozusagen entwickle und du anfängst danach zu leben, kann man den nicht für den Rest seines Lebens so starr beibehalten. Auch das ändert sich natürlich mit den Jahreszeiten, mit dem Alter, mit den Anforderungen an deinen Körper etc. Aber da merkt man dann auch schnell, dass wenn die Menschen das erstmal verstanden haben und auch wieder in Kontakt mit ihrem Körper kommen und, sagen wir mal, reflektiv werden und auch sensibel werden, dann merken sie das auf einmal selber, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Der Körper sagt das dann einem schon, sollte ich heute, ich sag mal, Tomaten essen, ja oder nein, das wäre jetzt ein Nachtschattengewächs zum Thema Hashimoto, das ist nicht AIP-konform und so. Also, aber ich habe heute ehemalige Kunden, Kundinnen, die ich anrufe, wenn ich irgendwie ein spannendes Rezept suche zu bestimmten Themen, weil die sich so in dieses Thema reingelebt haben. Und das ist dann ganz klar zu merken. Aber man muss sie natürlich einmal auf diesen Weg bringen. Und das ist so ein bisschen das Seltsame, dass die Menschen diese Normalität, dieses Zurück zum Ursprung gar nicht mehr kennen. Und es
Ja.
geht nicht darum, irgendwelche Pülverchen oder Pillen zu nehmen, sondern es geht wirklich darum, regional, saisonale Hausmannskost. Und am Ende, wir bilden ja auch Köche weiter und hospitieren bei Ärzten und sprechen mit denen. Und am Ende geht es alles auf eine ganz, ganz einfache Formel zurück, was es gleichermaßen so schwierig macht. Weil am Ende brauche ich nur gute Lebensmittel in der richtigen Qualität, das ist das Allerwichtigste. Die muss ich dementsprechend kombinieren. Also manche Dinge, ne, wenn wir vom Thema Bioverfügbarkeit etc. sprechen, wären erst dann wirklich richtig gut und bioverfügbar. Man kennt es so ein bisschen, Thema Kurkuma, da muss Piperin mit dran und solche Sachen. Und man muss sie dann natürlich richtig zubereiten. Also ich kann mir natürlich auch die teuersten Lebensmittel besorgen. Wenn ich die dann im glühenden Frittierfett versenke, bleibt natürlich nicht viel übrig.
Ja, genau. Da gehen wir später nochmal im Detail drauf ein, auf die Ernährung und auch, ja, wie du jetzt beruflich mit diesem Thema arbeitest. Aber gehen wir jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, wo du die Diagnose Hashimoto bekommen hast. Hat dir das erstmal etwas gesagt oder musstest du dich selbst erstmal darüber informieren? Wie war das?
Ja, ich hatte es natürlich schon mal gehört und erstmal ist man natürlich auch verängstigt und fängt dann an, sich da zu informieren. Das ist aber auch so typisch Schulmedizin, die hauen einem da irgendwelche Begriffe. Ich hatte auch mal Morbus Addison angeblich und dann
Oh, okay.
bin ich in der Bahn nach Hause gesessen und habe dann das erste Mal Morbus Addison gegoogelt Und das Erste, was ich las, war, unbehandelt führt zum Tod. So, da schreit man natürlich erstmal auf und denkt, aha, na gut. Es war dann auch nicht so. Und ähnlich war es auch mit dem Hashimoto. Ich hatte es natürlich schon mal gehört. Und dann fängt man an, erst habe ich gedacht, das ist ja so eine Frauengeschichte, ne, und so. Und dann habe ich mich da natürlich intensiv mit auseinandergefasst, habe viel Literatur aus den USA gelesen, weil die waren da schon eine ganze Ecke weiter. Ja, genau.
Auf welcher Grundlage wurde das bei dir diagnostiziert? Von deinen Blutwerten, deinem Ultraschallbefund oder deinen Symptomen, die du hattest?
Ja, das ist in der Tat ganz spannend. Also ich habe auch sehr früh dann durch die Literatur in den USA mitbekommen, dass also dieses reine, was man so kennt, dieses TSH und FT3, FT4 nicht wirklich aussagekräftig ist, zumal es, wie du ja auch eingangs schon sagtest, eine sehr temporäre Werte sind. Also wenn ich dir fünfmal am Tag Blut abnehme, hast du fünfmal einen anderen TSH. Und daran jetzt alleine festzumachen, was die Schulmedizin gerne macht, dass du jetzt Hashimoto hast, ist schwierig. Natürlich muss das Ultraschallbild der Schilddrüse dazu. Aber auch das ist jetzt nicht wirklich zu 100% meiner Perspektive. Das sehen Mediziner natürlich anders. Ich habe damals, bin zum Endokrinologen gegangen und habe gesagt, ich würde mir gerne die Schilddrüse punktieren lassen. Ich hatte irgendwo gelesen, dass das das einzig wirklich hundertprozentige Indiz ist. Also man muss wirklich Schilddrüsengewebe untersuchen. Und der wollte das erst gar nicht machen und sagte dann ja so, er müsse mir dann so eine lange Nadel in den Hals schieben, und wenn er da irgendwie eine Arterie trifft. Und dann haben wir so ein bisschen noch so gescherzt. Ich sage, wie oft ist Ihnen das schon passiert? Und er meinte dann, letzte Woche einmal. Und dann habe ich gesagt, na komm, machen Sie. Und dann hat er mir, wie gesagt, die Schilddrüse punktiert, hat halt Schilddrüsengewebe entnommen, hat das ins Labor geschickt. Und dann kam der eindeutige Befund, dass ich halt Hashimoto habe. So eine unheilbare Autoimmunerkrankung.
Genau, so
Ne?
wird es ja immer betitelt. Aber was waren denn deine Symptome, die dich überhaupt veranlasst haben, zum Arzt zu gehen?
Ja, das war eigentlich was, waren eigentlich andere Sachen. Ich habe mich halt nicht wohl gefühlt. Dazu muss man wissen, ich habe auch EBV, also diesen Epstein-Barr-Virus, der immer mal wieder ausbrechen kann. Also es ist ja so dieses falsche Drüsenfieber, was ich in der Jugend, diese Kusskrankheit und es war halt immer wieder, dass ich mich wirklich nicht gut gefühlt habe. Ich war halt einfach schlapp und müde und unkonzentriert und diese Dinge, die ich eigentlich gar nicht kannte. So, und zumal schon mal als Sportler damals nicht, ne? Aber ich habe zu dem Zeitpunkt hatte ich halt sehr, sehr viel Stress durch diese ganze Promotionsvorbereiterei. Ich hatte da auch noch eine eigene andere Agentur in Berlin und bin dann zu meinem Hausarzt gegangen und der fing dann halt an mit diesen Untersuchungen und dann kam halt irgendwann dabei raus, okay, es ist Hashimoto.
Und hast du dann erstmal eine klassische Behandlung mit Thyroxin, also mit einer Tablettengabe begonnen?
Genau, ich habe dann ganz normal L-Thyroxin bekommen mit einer laut TSH notwendigen Menge, die ich nehmen sollte und habe dann da natürlich auch mit diversen Leuten gesprochen. Ich habe da Leute kennengelernt, die haben mit der Nagelfeile ihre Tabletten morgens bearbeitet, um wirklich da im Mikrogrammbereich
Ach
irgendwie
je.
die hochzukriegen. Also das war wirklich, genau. Und dann habe ich auch eine gewisse Zeit, ich weiß nicht, wie lange es war, so ein Jahr, anderthalb Jahre habe ich dann auch L-Thyroxin.
Ja, konntest du da irgendeine Besserung feststellen?
Nee, eigentlich ganz im Gegenteil. Also ich habe auch nie meine Dosierungsmenge gefunden. Mir ging es irgendwie nie gut damit. Also ich bin sowieso recht sensibel mit meinem Körper. Ne? Dass manche Leute, die laufen mit einem Bluthochdruck rum, da fliegt fast die Schädeldecke weg und die merken es gar nicht. Manche Leute, die haben halt eine andere Sensibilität mit ihrem Körper. Und ich habe da nie wirklich, ich habe mich damit nie wohlgefühlt. Also diese anfänglichen Symptome, dieses schlapp und niedergeschlagen, müde und unkonzentriert, dass das dann auf einmal weg war, nur weil ich L-Tirox genommen habe, war nicht der Fall. Diese Ebene hatte ich nie.
Okay, das heißt, nach diesen einem Jahr, eineinhalb Jahren, da kamst du dann an diesem Punkt, wo du wusstest, jetzt musst du irgendwas ändern.
Ja, das war jetzt nicht an einem Punkt oder an einem
Ja.
Tag, sondern das war so ein schleichender Prozess. Ich habe dann natürlich angefangen, mich damit da reinzulesen und damit intensiv auseinanderzusetzen, auch mit Leuten zu sprechen. Es war ja noch nicht so wie heute, dass es irgendwie an jeder Ecke irgendwie einen Autoimmunkongress gab oder Online-Kongresse. Und man musste sich da wirklich auch mit Literatur behelfen. Und genau, ich habe dann für mich einfach auch so ein bisschen, wir nennen das in der Ernährungsmedizin auch so dieses Rotationsprinzip, also Rotationsdiät, ne, einfach Dinge weggelassen über einen gewissen Zeitraum. Dann wieder angefangen, Dinge einzuschleichen, um zu gucken, wie funktioniert das. Aber im Grundsatz, und das werde ich heute häufig auch von Kunden gefragt, wie ich mich denn ernähre. Und es ist auch ganz, ganz lustig, was da immer passiert. Also ich sage dann immer, also ganz einfach, ich esse kein Getreide, keine Kuhmilchprodukte, keine industriell verarbeiteten Lebensmittel und keinen Zucker. Und dann halten die Menschen immer so ein bisschen inne, überlegen und dann kommt immer dieselbe Frage, was bleibt denn dann noch übrig? Und das zeigt so ein bisschen das Stadium, in dem wir uns befinden. Also wir können ja
Genau.
Milliarden von Dingen essen und ich lasse davon vier weg und auf einmal wissen die Menschen nicht mehr, was sie machen sollen. Aber das sind so die, also gerade Getreide, Kuhmilchprodukte und so. Das hat aber auch nichts nur mit Hashimoto zu tun, sondern das ist generell für den Menschen nicht besonders positiv. Und ich habe dann natürlich auch angefangen, die Zusammenhänge zu verstehen. Und damals ging es dann los, dass man verstanden hat, dass es einen Vagusnerv gibt, also ein Nerv, der direkt den Magen-Darm-Trakt mit dem Gehirn verbindet. Und was mich damals so erschüttert hat im Prinzip, ist, dass die Medizin mir nicht sagen konnte, wo Hashimoto respektive Autoimmunerkrankungen überhaupt herkommen. Das können sie bis heute nicht. Also
Ja, das stimmt.
die Kausalitäten, die Zusammenhänge, warum fängt der Körper an, gegen sich selbst zu richten? Warum produziert mein Immunsystem Antikörper, die mein eigenes Schilddrüsengewebe auffressen? Was ist das? Und das fand ich doch schon erstaunlich, dass die Medizin darauf keine Antworten hat. Und dann fängt man halt selber an, sich sozusagen die Verbindung herzustellen und sich zu fragen, wo kommt das eigentlich her? Also warum hat mich das überhaupt erwischt, dieses Thema? Und dann geht man halt in die Vergangenheit. Und dann war bei mir schnell klar, okay, ich habe zum Beispiel viele, viele Jahre in meiner Jugend entzündete Mandeln gehabt. Also das war mindestens einmal im Monat, hatte ich eine Mandelentzündung.
Ui, okay.
Und was wird dann gemacht? Da wird natürlich Antibiotikum draufgeschmissen. Und das war bei mir schon so weit, dass man zum Schluss schon Abstriche von den Mandeln machen musste, entnehmen musste, um zu schauen, welches Antibiotikum wirkt überhaupt noch. Also mit diesem permanenten Antibiotikum habe ich mir natürlich mein Mikrobiom völlig zerschossen. Da war nichts mehr da. Ne? Und
Ja, vielleicht noch mal für die Hörer, das Mikrobiom ist die Darmflora.
da stellt man heute so die Kausalitäten her, dass man weiß, dass das im Darm beginnt, dass man weiß, damals vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren, 40 Jahren oder noch länger, da zum Beispiel Thema Gluten. Ich weiß, manche sagen immer, ja, Gluten ist so eine Modegeschichte. Jeder hat jetzt eine Glutenintoleranz. Quatsch. Mag sein. Ich war da jetzt auch nicht irgendwie aus, irgendwie ein Hipster zu werden, weil ich kein Gluten mehr wollte, sondern es ist wirklich so, dass damals waren 20% Gluten im Weizen. Mittlerweile durch Züchtungen und Kreuzungen und was weiß ich nicht was, haben wir fast 50% manchmal Gluten im Weizen.
Oh,
Und es ist
wow.
halt einfach so, dass die Bäcker haben es dann einfacher, das Brot geht schneller auf, wird voller. Aber dieses Gluten legt sich halt in den Darm wie so ein Gipsklebefilm rein und zerfrisst halt im Prinzip den Darm. Und dann kommt es halt zu dem Leaky Gut. Ne? Und also Löchern in der Darmbarriere im Prinzip. Und durch diese Löcher dringen dann die Toxine, Gifte, Schadstoffe, was auch immer, dringt dann halt ins Blut ein. Und jedes Mal, wenn da irgendwas Fremdes im Blut rumschwabbelt, dann muss das Immunsystem aktiv werden und fängt an, wie verrückt, irgendwelche Antikörper zu produzieren. Und das macht das Immunsystem auch eine Weile ganz gut. Aber irgendwann, nach einer gewissen Zeit, kann das Immunsystem auch nicht mehr und fängt dann an, Fehler zu machen. Also so ist meine These, warum das überhaupt dazu kommt. Es ist ja geradezu heute ein wahnsinnig spannendes Thema, wenn man über sowas wie Immunsystem spricht. In Zeiten von Corona, das ist extrem spannend, gerade mit den neuesten Forschungsergebnissen. Ich habe da gerade jetzt einen Bericht aus München bekommen. Also es sieht doch ganz stark danach aus, dass das, was wir eh schon lange uns anschauen, dass das jetzt auch mit Corona ganz eng in Verbindung steht.
Ja, aber würdest du unterstreichen, dass ein gesunder Darm fast am wichtigsten ist für ein gut funktionierendes Immunsystem oder was sind die Faktoren?
Unbedingt. Also der Darm ist im Prinzip zu 80% das Immunsystem. Also das hat eine direkte Kausalität, wenn ist absolut das Ausschlaggebende. Das sehen wir halt auch immer wieder, dass die Kunden, die Leute, die Patienten, die zu uns auch in die Praxis kommen, also da ist fast niemand, der nicht irgendwie Probleme hat, wo man nicht da erstmal ansetzen muss und den Darm, das Mikrobiom, das Leaky Gut, diese ganzen Themen und gucken muss, ist da ein Helicobacter, ist da Candida, ist da irgendwie, also diese ganze Darmflora-Geschichte, dass man erstmal wieder vernünftig herstellt. Es ist ja auch klar, weil ich kann vorher auch nicht anfangen, mit Ernährung zu arbeiten, weil das Mikrobiom muss ja vorhanden sein, um die Nährstoffe überhaupt aus der Nahrung rauszuholen. Wenn das nicht vorhanden ist, dann kann ich da die tollsten Dinge zu mir nehmen, die ja, den anderen im Prinzip durch. Ne?
Ja, es gibt ja so viele Probiotika und Präbiotika auch in Kapselform auf dem Markt. Da gibt es ja so viele verschiedene. Woher weiß man denn, an welchem man besonders Bedarf hat? Gibt es da eine Art Test, wo man sagen kann, ja, von Bifidobakterien hast du zu wenig und davon vielleicht zu viel? Gibt es so eine Art Test?
Ja, absolut. Also wir machen da Flora-Tests, ne, aus dem Stuhl und ja, grundsätzlich ist dazu zu sagen, also man muss sich mal vorstellen, wie viel das ist. Also wenn ich jetzt all deine Bakterien aus dem Darm rauskratze, alles zusammen auf einen Haufen packe, dann haben wir da nahezu 2 Kilo Bakterien. Wenn man jetzt weiß,
Ja.
wie groß so ein Bakterium ist, dann weiß man, was das für eine Menge ist. Und wenn ich
Ja.
jetzt natürlich in die Apotheke gehe und hole mir da irgendein Probiotikum, da habe ich dann, was weiß ich, wie viel Milligramm in so einer Kapsel, dann weiß man auch, wie das Verhältnis ist. Also es ist so, als wenn ich jetzt in die Spree spucke. Da kommt nicht wirklich viel bei raus, ne? Also
Also
man
hältst du
muss,
eher nichts von der Einnahme von solchen
doch,
Kapseln?
man muss bloß das richtige Präparat nehmen. Also da gibt es natürlich wie bei allem Gutes und Schlechtes, ne? Und ich wollte nur mal diese Mengenverhältnisse so darstellen. Also es ist schon wichtig, dass man da dann, das ist ja im Prinzip das auch, was wir machen in dieser personalisierten Ernährungsphysiologie. Es geht gar nicht darum, irgendwelche Medikamente oder dergleichen zu finden, sondern wir suchen ja die richtigen Produkte, die richtigen Lebensmittel, die richtigen Speisen. Das ist
Ja.
eher unsere Aufgabe. Ich sage auch immer, wir sind keine Ernährungsberatung, weil den Menschen einfach nur zu beraten und irgendwie mit dem Ernährungsplan morgen wieder zu Lidl zu schicken, dann steht er genauso dumm da wie den Tag vorher. Also wir kuratieren und verifizieren Produkte, Lebensmittel bis hin dann am Ende zu Rezepten. Also das ist so die Aufgabe. Ich werde häufig gefragt, wie mein Traumjob aussieht. Und dann sage ich immer, den ganzen Tag mit dem Motor durch die Ockermark und durch Brandenburg von einer Biomanufaktur und einem Biolandwirt zum nächsten und suche einfach spannende Produkte. Ja, weil das ist ja genau das, warum wir das machen, was wir
Ja.
machen, weil wir gemerkt haben, das größte Problem ist, wenn ich den Leuten sage, bitte lass das und das weg und nimm stattdessen das und das, kommt sofort die Frage, wo kriege ich denn das her? Also
Ja.
da geht's ja los. Und diese Frage wollen wir halt mit dem, was wir tun, beantworten. Aber nochmal zurück auf das Mikrobiom. Also es ist in der Tat so, dass man, nachdem man dann ein Thema Leaky Gut und irgendwelche Bakterien, also wenn wir von Helicobacter oder sowas sprechen, das muss natürlich erstmal dann dementsprechend beseitigt werden, dann muss das Leaky Gut geschlossen werden und dann fängt man natürlich an mit Probiotika und Präbiotika, Magenschleimhauttherapeutika etc., dann auch den ganzen Magen-Darm-Trakt wieder vernünftig herzustellen und dann passiert schon ganz, ganz, ganz viel. Also da sind dann schon echte Wunder passiert, dass die Leute sagen, also an dem Zeitpunkt auf einmal waren schon diverse Symptome weg und man hat sich sehr, sehr viel wohler gefühlt. Und dann passiert ganz, ganz viel schon.
Ja, und du hast es ja am eigenen Leib gemerkt bei dir. Du warst ja dann eines Tages wieder bei deinem Endokrinologen, der dann eine sogenannte Remission bei dir feststellen konnte, also einen Rückgang der Hashimoto-Erkrankung. Was hat dein Endokrinologe dazu gesagt? War er überrascht?
Also es war ein anderer Kinologe, muss man dazu sagen, weil ich halt generell so vorgehe, dass ich mir auch immer noch meine Zweitmeinung einhole. Aber es war ganz lustig, weil das Thema Remission wurde da gar nicht in den Mund genommen. Also das ist das, was sich die Medizin zutraut, eine Autoimmunerkrankung in die Remission, also quasi in den Stillstand, in den Ruhestand zu schicken. Aber die sprechen natürlich nicht von Heilung.
Ja.
Und zu dem Endokrinologen, ich habe dann angefangen, wie gesagt, so, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich dann danach gelebt habe, 1, 2, 3 Jahre, und bin dann zu dem Arzt gegangen, der hat mich untersucht, hat Schilddrüse, Blutwerte genommen und hat gesagt, also Sie haben kein Hashimoto und Sie hatten auch kein Hashimoto.
Ach ja.
Und der hat mir auch geraten, lassen Sie das L-Tirox weg. Und zwar von einem Tag auf den anderen. Also wir haben da,
Ja.
das sehe ich heute auch in Teilen ein bisschen anders, aber wir haben da auch nicht von Ausschleichen gesprochen. Er hat gesagt, lassen Sie es weg. Ich habe dann von einem Tag auf den anderen, das ist jetzt auch mittlerweile 2, 3 Jahre her, L-Tirox weggelassen und habe da keine negativen Dinge erfahren dadurch.
Und würdest du dich auch als symptomfrei bezeichnen seitdem?
Absolut, ja.
Ja, super. Bestimmt für viele Betroffene eine Wunschvorstellung, selbst noch mit Medikamenten. Gehst du heute irgendwie noch zur Untersuchung? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn auch gesagt wurde, du hattest nie Hashimoto.
Naja, zum einen, ich bin jetzt ja nicht kugelsicher, ne? Das heißt, also
Ja.
wenn ich morgen wieder anfange, den ganzen Industriefraß in mich reinzustopfen und wieder die falschen Dinge zu tun, dann kriege ich das halt auch wieder, ne? Also
Ja.
aus der Perspektive ist es schon in so einer Art Remission, ne? Und sicherlich habe ich ja nun auch die Möglichkeit, durch unsere Praxis hier in Berlin auch ab und zu mal bei mir hinzuschauen und mal mir Dinge, ob nur im Blut oder Stuhl oder was auch immer, Atemgastest und so weiter anzuschauen und schaue da schon ab und zu nochmal drauf. Aber ich merke es im Prinzip, eigentlich brauche ich mir gar kein Blut und so von mir anzuschauen, sondern ich stehe da in ziemlich engen Kontakt mit meinem Immunsystem. Und ich merke auch, wenn ich mal was Falsches gegessen habe, dann reguliert das Immunsystem hoch, das merke ich. So. Und dann weiß ich, okay, da war jetzt irgendwas, und dann lasse ich das wieder weg und dann hört das auch wieder auf. Man muss sich erstmal fragen, was ist Hashimoto eigentlich? Und
Ja.
Hashimoto ist keine Erkrankung der Schilddrüse, ne, sondern in Anführungsstrichen, es ist eine Immunsystemgeschichte. Ne.
Ja.
Klar wird am Ende das Schilddrüsengewebe zerstört und dergleichen, weil die Hypophyse sagt natürlich der Schilddrüse in einer Tour, mach mehr, mach mehr, mach mehr. Und die Schilddrüse kann nicht mehr und es wird immer weniger und irgendwann bricht das ganze System zusammen. Aber am Ende ist es ja das Immunsystem. Und das ist auch eine reine These von mir. Also solange ich Lickigert habe und sage jetzt mal Gluten, gar nicht so Getreide, wir sind beim Getreide, sind wir natürlich ganz schnell bei den Lektinen und die verursachen halt dieses Lickigert auch mit und sind halt Proteine, die wir nicht brauchen. Aber wir wissen, dass das Glutenmolekül ziemlich ähnlich sogar ist zu dem Schilddrüsengewebe. Und das, das System irrt sich da. Das heißt, wenn ich Gluten zu mir nehme und durch das Leaky Gut Gluten in meine Blutbahn kommt, ich hoffe, ich drücke mich da, also wenn mir jetzt Biologen zuhören, dann werde ich wahrscheinlich abgestraft. Aber das ist so, so aus meiner
Hauptsache, es ist verständlich für die Hörer.
So ist meine These, solange ich Gluten in die Blutbahn bekomme, verwechselt das Immunsystem ganz manchmal mit Schilddrüsengewebe und produziert dann diese TPO-Antikörper, weil das Immunsystem will ja das Blut sauber halten. Und wenn da irgendwelche Gewebereste rumschwimmen, dann macht das Immunsystem halt sofort Großalarm und dann produziert es Antikörper und weg damit. Es ist aber kein Schilddrüsengewebe, sondern es ist Gluten. Und dann fängt halt dieser Prozess wieder an, dass die Schilddrüse dann sich zersetzt und dann reden wir von diesen Löchern, die man dann im Ultraschall sieht und dergleichen. Und so sagt dann die Hypophyse, weil die Schilddrüse natürlich immer kaputter wird und immer weniger kann, sagt die Hypophyse, mach mehr, mach mehr, mach mehr. Mhm. Und irgendwann bricht das ganze System halt zusammen. Und dann kommt es bis dazu, wenn man dann von kalten Knoten und Kropfen und was es da nicht alles gibt, dass dann sich Leute sogar die Schilddrüse komplett entfernen lassen.
Ja, genau. Hattest du jemals einen auffälligen Ultraschallbefund?
Ja, man hat Anfänge des Ganzen gesehen. Also es war jetzt noch nicht so, dass da irgendwie wahnsinnig, dass das Ding komplett in Fetzen hing. Aber es war schon zu erkennen, dass da ein Prozess im Gange ist. Das hat man schon gesehen.
Und dieser konnte dann wahrscheinlich ja gestoppt werden, auch durch die gesunde Ernährung, weil Wiederaufbau ist ja eigentlich nicht möglich, oder? Von Schilddrüsengewebe.
Das nicht. Ne. Es gibt nicht, du hast Hashimoto ja oder nein, sondern man muss sich natürlich auch immer das Stadium angucken, in dem sich da die Menschen befinden. Und so wie wir dann jetzt auch bei uns in der Praxis anfangen, den Menschen dabei helfen zu wollen, vielleicht L-Tyrox runter zu dosieren oder auszuschleichen, machen wir das auch immer mit dem Internisten oder mit dem Endokrinologen. Mhm. Was übrigens auch ganz lustig ist zu erwähnen, wir haben in Berlin, ich glaube, 6 Endokrinologen, die eine kassenärztliche Zulassung haben. Und ich bin mal auf alle 6 zugegangen und habe gesagt, hey Leute, wir hätten euch gerne als Partner, weil wir natürlich immer wieder Menschen mit Hashimoto und L-Tyrox in der Praxis sitzen haben. Wir wollen mit personalisierter Ernährungsphysiologie dabei helfen, dass die Symptome aufhören und dass man dann vielleicht auch anfangen kann, das L-Tyrox runterzudosieren bis hin zum Ausschleichen. Und wollt ihr uns dabei helfen, können wir euch die Patienten schicken? Wir haben alle 6 gesagt, nö, warum? Wir wollen das L-Tyrox nehmen.
Ja, das ist ja irgendwie nicht vertrauenserweckend, wenn man sich so verschließt gegenüber anderen Meinungen oder Methoden.
Und das sehen wir jeden Tag. Ernährungsmedizin, in Anführungsstrichen, funktioniert sofort. Wir machen ja auch so Deinkost-Dinner. Also es darf man sich nicht vorstellen wie so ein 3-Gänge-Menü, sondern es ist im Prinzip ein 20-Gänge-Menü. Und wir haben dann Dinkelgras da, das sensen wir ab und dann kriegt jeder mal frisch durchgepresst so ein Chlorophyll. Saft oder frisch gepresstes Hanföl oder Leinöl, mal so ein Ölschatt und die Leute flippen völlig aus. Also ich kriege danach E-Mails mit, was hast du ins Essen gerührt? Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, ich hatte so viel Energie, ich habe die Fenster geputzt und die Wohnung aufgeräumt und das ist das, es geht sofort. Und gibst du den Menschen, so wie ich, wie gesagt, immer, ich sage immer, echtes Essen und Medikamente brauchen halt immer Monate, bis da überhaupt mal was passiert. Und Essen funktioniert sofort und das ist ganz, ganz toll.
Also im Prinzip ein einfacher Regler, an dem man drehen könnte, aber es ist natürlich für viele schwierig, mit Gewohnheiten zu brechen.
Es gibt so ein paar Sachen, die kann ich nicht essen. Das ist halt so Vitamin D, Omega-3, also die richtige Menge an den richtigen guten Fettsäuren und vielleicht sowas auch wie Selen, weil wir sehr Selen-Anabolen haben.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wie du denn zu Nahrungsergänzungsmitteln stehst und welche du dafür sinnvoll hältst. Hast du gesagt Vitamin D?
Ja, also generell, denke ich, kriegen wir alles über gute Produkte. Wie gesagt, die 3 Dinge sind wichtig. Die Qualität der Produkte, die Kombination und die Zubereitungsmethode. Und das ist, was ich auch schon sagte, wenn ich dann alles in glühenden Pfannen und Frittierfett versenke, dann bleibt nicht viel von übrig, außer die Pestizide und Schwermetalle, die überstehen das meistens. Und wir denken auch viel weniger jetzt ausschließlich in Vitaminen und Mineralstoffen und Spurenelementen, sondern ganz wichtig sind solche Dinge wie Enzyme zum Beispiel. Also Enzyme sind auch das, was am Ende schmeckt. Man sieht das immer so schön daran, dass man in einem Supermarkt eigentlich noch nie sich einen Apfel gekauft hat, der so schmeckt, wie man das damals hatte, als man als Kind irgendwo über einen Zaun geklettert ist und sich einen Apfel geklaut hat. Und es ist auch so eins der großen Probleme, dass alles, was wir an Obst und Gemüse kaufen können, selbst im Bioläden, wird überwiegend roh geerntet und in Reifekammern verschickt. Man kennt es halt so
Ja.
an den Bananen und dergleichen. Diese Enzyme sind wahnsinnig wichtig und nicht nur der Geschmack am Ende, sondern auch gesundheitlich ganz wichtig. Und wir kriegen kaum noch Gemüse und Obst, weil dieses Enzym oder die Enzyme in den letzten Reifeperioden im Prinzip erst entstehen. Ja,
Ja.
wenn der Apfelbaum den Apfel einfach nur fallen lassen würde, dann könnte da kein neuer Baum wachsen, weil da sind ja die Wurzeln des alten Baumes. Also ist der Apfelbaum darauf angewiesen, dass der Vogel kommt, den Apfel frisst, wegfliegt und das Samenkorn im Prinzip irgendwo ausscheißt. So. Und
Ja.
dieser Vogel würde nie wiederkommen, wenn es ihm nach dem Verzehr des ersten Apfels nicht gut gehen würde oder wenn der Apfel nicht süß und lecker und deswegen kommen ja diese Enzyme. Und um dann nochmal darauf zurückzukommen, manche Dinge, die kann ich halt eben schwer über die Nahrung, also ich unterscheide zwischen Nahrungsmittel und Lebensmittel übrigens. Also bei uns gibt es nur Lebensmittel. Nahrungsmittel ist das, was ich im Supermarkt kaufen kann. Es gibt ein toxisches Nährstoffmilieu, das habe
Ja.
ich letztens gelesen und fand das so toll, dieses Wort toxisches Nährstoffmilieu. Das ist halt das, was man so im Supermarkt bekommt. Aber nochmal
Ja,
auf deine Frage zurückzukommen. Es gibt ja
genau.
Dinge wie Vitamin D zum Beispiel, was wahnsinnig wichtig ist, auch gerade in Kombination mit Hashimoto, Immunsystem etc.
Ja.
Wir können es natürlich, die meisten kennen es, ne, über die Haut selbst produzieren, über die Sonne, das Sonnenlicht. In unseren Breitengraden funktioniert das aber nicht wirklich. Also es gibt vormittags so 2 Stunden, wo die Wellenlänge des Lichts im Prinzip passt, dass der Körper dann in der Zeit Vitamin D produzieren würde. Man müsste aber auch zu der Zeit ohne Wolken komplett nackt sich draußen im Kreis drehen, 2 Stunden. Ansonsten schaffen wir es nicht. Man sieht das ziemlich gut daran, wenn der Schatten neben einem oder hinter einem länger ist, als man selber groß ist, dann ist vorbei. Also in der Sekunde, dann funktioniert das nicht mehr. Und in unserem Breitengraden haut das einfach nicht hin. Deswegen müssen wir das Thema supplementieren. Ganz, ganz wichtig, auch wie ich meine, das ganze Jahr über, nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer, weil auch da, wie gesagt, das mit dem Licht nur tagsüber mal vormittags 2 Stunden funktioniert.
Ja, aber
Und, aber
variierst du
da
da in der
ist.
Dosierung zwischen Winter und Sommer mit dem Vitamin D?
Nee. Also da halte ich mich auch ganz eng an die Vorgaben des Professor Dr. Spitz, der da für mich so ein bisschen auch die Vitamin D-Koryphäe ist. Und wir wissen halt, Vitamin D ist eigentlich ja gar kein Vitamin, es ist ja eigentlich ein Hormon, ne? Also damals wurde Vitamin A, B, C erfunden und dann haben sie das halt entdeckt und haben gesagt, okay, dann ist es halt Vitamin D, aber eigentlich ist es ein Hormon. Und es ist ein fettlösliches Hormon. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil wenn ich das nicht in emulgierter Form oder mit Fett zusammen zu mir nehme, dann produziere ich ausschließlich teuren Urin und es kann vom Körper überhaupt nicht verstoffwechselt aufgenommen werden.
Ja, das
Und
stimmt. Das
das.
wissen die meisten wirklich nicht, bis mich selbst mal eine Apothekerin darauf aufmerksam gemacht hat. Da war ich auch sehr dankbar für den Hinweis. Was würdest du sagen, wonach richtet sich denn dann der Bedarf? Sollte man da einen Bluttest vorher machen, um zu sehen, wie groß der Mangel bei einem vorliegt? Oder hängt das vom Körpergewicht ab?
Genau, das ist, also man schaut sich natürlich den Vitamin-D-Spiegel an, so mache ich es halt auch immer mal den Kalziumspiegel sich mal anschauen, also weil Vitamin D ja für die Einlagerung im Prinzip des Kalziums verantwortlich ist und geht der Kalziumspiegel durch die Decke, dann könnte ich langsam in so eine Überdosierung kommen. Das kann aber eigentlich nicht passieren. Also es ist wirklich fast ausgeschlossen. Da müsste ich schon unfassbare Mengen nehmen. Also wir haben so eine Formel, die wir da so empfehlen. Das ist also für einen 70 Kilo Erwachsenen sind es 4000 internationale Einheiten am Tag. Und von da kann ich im Prinzip hochrechnen bis zum 200-Kilo-Mann oder runter bis zum Säugling im Prinzip. Und das ist auch das, was ich so einen normalgewichtigen Erwachsenen, so 4000 Einheiten, das sind dann bei diesen Tropfen wären es dann halt 4 Tropfen, das ist so. Und dann muss man halt sehen, aber das verändert sich auch ständig. So vor ein paar Jahren wurde noch ein ganz anderer Spiegel empfohlen und auch der Referenzbereich war noch ein ganz anderer als heute. Das kann man aber mit dem Arzt besprechen, wie man will oder selber festlegen. So zwischen 50 und 60, wenn der Spiegel da so liegt, dann ist das schon ganz okay. Ich für mich persönlich möchte da sogar noch ein bisschen weiter oben liegen. Und was auch wichtig zu erwähnen ist, finde ich, dass wir aus der Immunologie mittlerweile wissen, dass es auch weitaus sinnvoller ist, fürs Immunsystem eine tägliche Dosis zu geben, als das, was gerne gemacht wird, nämlich das Decristol, also diese 20.000er Kügelchen da. Das kann man mal machen, ganz am Anfang vielleicht, wenn der Spiegel wirklich extremst niedrig ist, um schnell aufzufüllen. Aber dann sollte man mit einer täglichen Gabe dann auch den Spiegel halten, weil es ist einfach fürs Immunsystem weitaus angenehmer, wenn es nicht immer diese Sinuskurven gibt, dieses Hoch und Runter, einmal die Woche die 20.000 und dann wieder runter und hoch. Also wir empfehlen unseren Kunden sich da, also wir empfehlen das richtige Produkt. Das ist halt so ein Fläschchen. Da stellt man sich in den Kühlschrank, morgens geht man halt, keine Ahnung, macht die Kaffeemaschine an, macht den Kühlschrank auf, tropft das Fläschchen auf, macht 4 Tropfen auf die Zunge. Es dauert genau 5 Sekunden, dann ist das Thema erledigt.
Genau, neben Vitamin D hast du jetzt ja noch Selen erwähnt. Das ist ja, wird ja auch oft genannt, gerade in Verbindung mit Schilddrüsenerkrankungen. Da würdest du auch noch eine zusätzliche Gabe empfehlen?
Es ist wirklich, glaube ich, nochmal zu unterstreichen, dass das rein, ich bin kein Arzt und das,
Ja.
was ich so mache und weiß. Also Selen ist natürlich ein unfassbar wichtiges Spurenelement in dem Zusammenhang, gerade auch für Schilddrüse. Aber wenn man sich so ein bisschen mit Ernährungsmedizin auseinandersetzt, also es gibt kaum eine Erkrankung, wo Selen nicht irgendwie mit empfohlen wird. Also gerade bei Thema mit Entzündungen, Immunsystem. Auch so das ganze Thema Schwermetallentgiftung und also unfassbar. Und ich bin ein riesen Selen-Fan. Gibt auch wirklich Biologen, Mediziner, wo ich mich sehr, sehr eingelesen habe und auch mit denen sehr intensiv darüber gesprochen habe, die halt auch die Dosierung mittlerweile anders sehen, auch so im onkologischen Bereich, da werden also mittlerweile ganz andere Dosierungen gegeben. Es heißt halt immer, was auch richtig ist, dass irgendwann wird Selen toxisch, ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen.
Okay.
Aber es ist, ja, das ist ein so umfangreiches Thema, da könnte man wahrscheinlich alleine 5 Blogs mitmachen.
Genau, ja.
Aber was meine Perspektive dazu ist, ist also das Natriumselenit alleine ist das, was ich nehme. Es gibt ja meistens so noch so Kombipräparate mit dem L-Selen-Methionin. Das sehe ich eher als ein bisschen schwierig. Also überhaupt so in dem Zusammenhang Kombipräparate am besten noch mit Selenhefe. Also würde ich nicht empfehlen. Das muss natürlich jeder dann für sich selber wissen. Viele
Ja.
vertragen es auch am Anfang nicht. Ne? Viele nehmen es und fühlen sich überhaupt nicht wohl. Da muss man dann gucken, ob vielleicht auch schwermetallmäßig da, weil Selen im Prinzip wie so ein Chelat funktioniert. Also es öffnet so ein bisschen auch die Zelle und sagt der Zelle, hier gib mal deine Schwermetalle her. Dann, wenn du da belastet bist, dann kann es halt auch unter anderem deswegen, also auch habe ich häufig gesehen, dass es Leuten halt am Anfang gar nicht gut ging. Und das mit den 20 Mikrogramm, die wir da so empfehlen, oder 10 Mikrogramm am Tag. Und ich würde reines Natriumselenit nehmen und keine Kombipräparate.
Okay, aber wahrscheinlich sind so Präparate aus der Drogerie eher nicht zu empfehlen. Nehmen ja ganz viele. Oder wie siehst du das?
Ja, ich sag dir, das ist ja im Prinzip unser Job. Mir geht es nicht darum, das Billigste oder das Teuerste auf dem Markt zu finden, sondern ich will das Beste. Und wenn es das
Ja.
Billigste ist, dann ist es auch in Ordnung. Mir geht es natürlich darum, welche Qualität ist das? Wie ist das hergestellt worden? Ne, da geht es ja gerade bei Tabletten, wenn ich dann noch Magnesiumstearinat zum Beispiel mit drin habe, die machen wieder den Darm kaputt und da wieder aufpassen. Also es ist wirklich wichtig und wir haben ja zum Beispiel Gesundheitswissenschaftler beschäftigt, wir haben ja auch lange gesucht. Das ist auch ganz, ganz spannend, weil irgendwann war mir klar, also Köche haben keine Ahnung von Ernährung und Ernährungswissenschaftler können nicht kochen. Ist auch schon mal irgendwie. Weil wir brauchen ja den Koch, wir brauchen den Mediziner, wir brauchen den Ernährungswissenschaftler, den Ökotrophologen und so weiter und so fort. Und das Studium, was wir eigentlich brauchen, das gibt es so gar nicht. Weil der Ökotrophologe, das ist eher so der Hauswirtschaftler, jetzt mal ganz despektierlich und böse gesagt, der Ernährungswissenschaftler, das ist eher so, also derjenige, der sich wirklich so intensiv mit Ernährung auskennt, wie wir das brauchen, den gibt es eigentlich nur dann, wenn selber ein hohes Maß an eigener Affinität mitkommt. Also wenn die Menschen das wirklich als ihr eigenes Steckenpferd sehen und sich da auch reinlesen und für interessieren und das selber leben, dann funktioniert es. So haben wir halt auch unter anderem den Gesundheitswissenschaftler so ein bisschen für uns entdeckt, weil der so ein bisschen so ein breiteres Spektrum halt auch abdeckt und auch
Ja.
ein weitere. Und wenn der dann noch ein bisschen mit Ernährung und mit Kochen sich auskennt, dann kommen wir sehr nah daran. Und diese Menschen mit dieser wirklich guten Expertise, die setzen wir dann da auch an und gucken uns halt immer solche Probleme an. Das ist echt ganz spannend, egal ob wir jetzt das Thema Schlaf nehmen oder Kinderwunsch oder Darmgesundheit oder Energiestoffwechsel oder Mitochondrien. Wir gucken halt immer, was brauchen wir für Nährstoffe, damit das so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Und dann gucken wir natürlich, wo sind diese Nährstoffe drin? Also erstmal in natürlichen Lebensmitteln. Und in welcher Kombination Qualität brauchen wir die? Und wir kommen bei jedem Thema, ob das nun Thema Schlaf oder sonst was ist, an den Punkt, dass es das, was wir brauchen, so gar nicht gibt. Das ist immer ganz lustig. Also ja, wir wollten halt ein Lebensmittel mit Tryptophan. So, dann kommt man natürlich als erstes auf Soja. Und Soja wollen wir ja per se schon mal nicht. Also was bleibt dann noch übrig? Cashew. So, das ist dann quasi das nächste Lebensmittel, was einen hohen geheilt hat an Tryptophan. Jetzt möchte ich, weil das ist, wir nennen das ja AIP-konform, also Autoimmunprotokoll-konform, nicht so viel Cashewnüsse empfehlen und schon gar nicht, wenn die nicht gewässert sind und so, da haben wir wieder andere Probleme und haben dann ganz tollen fermentierten Cashewkäse gefunden, einen veganen fermentierten Cashewkäse. Und das war dann im Prinzip dann am Ende die Lösung und das ist ganz spannend.
Ich meine, wir haben ja jetzt genau über die Wichtigkeit eines gesunden Darms gesprochen, Leaky Gut-Syndrom. Wie ist denn das bei dem Thema Abnehmen? Gerade viele Hashimoto-Patienten haben ja ein Problem damit. Wird auch dieses erleichtert durch einen gesunden Darm? Oder wo ist meistens das Problem bei Schilddrüsenpatienten, dass sie so schwer abnehmen können?
Ja, das ist ja eher eine hormonelle Geschichte. Also es gibt nie den einen Faktor. Ne? Es ist immer so ein Potpourri, so ein Blumenstrauß aus vielen Dingen. Deswegen kann man das nicht so pauschalisieren. Aber es ist natürlich da eine hormonelle Sache halt auch viel. Ne? Generell sage ich ja, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Also Abnehmen ist das Einfachste, was es gibt. Also wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte nur abnehmen, dann lachen wir uns tot. Also das ist wirklich ein Witz, weil es geht eigentlich und bloß nichts weg, also natürlich die falschen Dinge weglassen, aber alles, was mit Diät zu tun hat und Verzicht und weglassen und so, das ist also, ich sage immer, ihr sollt essen, bis es euch aus den Ohren rauskommt, aber halt die richtigen Dinge. Und wirklich bloß nicht irgendwie was weniger oder so und die richtigen Dinge und davon so viel wie reingeht. Und dann, also abnehmen ist ein Witz. Genauso übrigens wie, wenn es jetzt noch nicht zu weit fortgeschritten ist, Diabetes Typ 2 ist halt auch genauso ein Thema. Also wenn man die Bauchspeicheldrüse einfach mal ein paar Tage in Urlaub schickt, dann regeneriert sich das alles wunderbar wieder. Könnte man auch mal ein Thema von machen.
Und wie sieht es eigentlich bei dir so persönlich aus? Bist du ganz strikt bei deiner Ernährung oder sündigst du auch mal? Gehst du auch mal essen mit Freunden und isst mal eine Pizza oder so?
Ja, das ist ja das Schöne, wenn man dem Körper die Nährstoffe gibt, die er braucht. Ich sage auch immer, wenn Probleme vorliegen, dann gibt dem Körper die richtigen Baumaterialien. Und wenn der dann versteht, hups, das war jetzt kein Zufall, weil der ist aus Versehen mal an so einem Tropfen Vitamin D vorbeigerannt, sondern das kommt jetzt regelmäßig, dann fängt der Körper auch an zu renovieren. Dann funktioniert das. Also, ich hatte gerade letztens erst eine 60-jährige Kundin, die rief mich irgendwann an und meinte: Ja, Svitala, ich komme gerade vom Augenarzt. Ich sage: Was ist passiert? Ja, seit ein paar Tagen setze ich morgens meine Brille auf und kann nichts mehr sehen. Wenn ich die Brille abnehme, kann ich wieder gucken. So, und das war zum Beispiel eine Kundin, die wahnsinnig hohe Entzündungswerte hatte. Und die kam halt zu uns, die war total traurig, sie kann nicht mehr joggen, sie will wieder Trampolin springen, aber ihre Knie und alles ist. Also, ich hab sie angeguckt und habe gesagt: Das machen wir, kein Thema. Und haben ja dann diese ganzen furchtbaren Fettsäuren, diese ganzen Triglyceride und Transfettsäuren, den ganzen Schrott mal weggenommen, haben das durch vernünftige Fettsäuren ersetzt. Und siehe da, innerhalb kürzester Zeit waren die Entzündungswerte bei ihr kaum noch vorhanden. Dann passieren sogar so eine Dinge, dass ich bin kein Augenarzt und kein Optiker, aber irgendwie sind ja dann auch im ganzen Körper die Entzündungen, wohl auch irgendwie in der Hornhaut und was weiß ich nicht was im Auge. Und das hat sich jetzt so regeneriert, dass sie eine andere Brille brauchte, konnte gar nichts mehr sehen.
Unglaublich.
Ja, ganz spannende Sachen. Und das ist auch das, was uns jeden Tag gegenüber sitzt. Also ich gehe davon aus, dass 80, 85% der Menschen, die da draußen rumlaufen, Dinge mit sich rumschleppen, von denen die noch gar keine Ahnung haben. Und das ist alles dieses metabolische Syndrom. Also alles, was da so drin ist, alles, was aus dieser Silent Inflammation raus erwächst, ob das nun Diabetes ist oder Demenz oder Autoimmunerkrankung oder, das ist schon beängstigend.
Aber jetzt hattest du meine Frage nicht beantwortet, ob du auch mal sündigst. Das interessiert
Ja,
mich noch so.
genau, das wollte ich nämlich noch sagen. Also wenn man dem Körper dementsprechend die Nährstoffe zur Verfügung stellt, dann kann man sich das, ich sage immer, man erwirbt dann sozusagen auch die Legitimierung, auch mal zu McDonald's. Natürlich. Oder ich esse auch mal abends eine Tüte Chips. Ich weiß, wie schlimm das ist eigentlich, weil es ist genau das, was wir evolutionär, was unser Gehirn sucht. Also unser Gehirn sucht die größte energetische Potenz im Prinzip und das ist immer diese Mischung aus 50% Kohlenhydrate, 50% Fett. Das will unser Gehirn. Da gibt es auch keinen Stopp, sondern das geht immer weiter wie ein Hund. Der frisst so lange, bis er platzt.
Ja, ich habe mal gehört, dass es ja auch die Zusammensetzung der Muttermilch ist, dieses 50-50, und wir deswegen so getriggert werden von Chips und Co., so ein Verhältnis
Genau,
von
das
Fett und Zucker.
unser Gehirn ist halt noch, denkt man, es muss gleich noch vom Säbelzahntiger weglaufen, auf Baum klettern oder mit dem Mammut kämpfen und deswegen will es energetisch das meiste, was es kriegen kann. Und das weiß natürlich die Lebensmittelindustrie auch. Zum Beispiel, wenn man sich die Kinderprodukte anguckt, die bestehen exakt aus dieser Kombination: 50% Fett, 50% Kohlenhydrate. Und das ist leider auch die Chips, ne? Das ist das Kohlenhydrat. Und dann geht es ja noch viel weiter. Das Kohlenhydrat öffnet die Zelle und schleust diese schlechten Fettsäuren in die Zelle rein und macht dann die Mitochondrien kaputt. Und, wollen wir nicht wissen. Aber,
aber
das
trotzdem
gönne ich mir auch.
Beruhigt, das zu hören. Niemand ist ja unfehlbar. Ich glaube, das ist auch
beruhigend. Wir machen eine ganz spannende Untersuchung, wenn wir jetzt bei dem Thema Fett ganz kurz mal was dazu sagen. Das nennt sich Lipomonprofil. Also zu uns kommen Leute, die einen hohen LDL haben, sollen dann Statine schlucken. Und so Statine ist wirklich vielleicht ein gutes Medikament, aber auch oft der Anfang von ganz viel Bösen, was dann folgt. Und dann gucken wir uns nicht nur HDL und LDL an, sondern wir gucken uns in diesem Lipomonprofil die verschiedenen LDL-Partikelgrößen und Oxidationsgrade an. Und siehe da, oft ist es so, dass es die Menschen, die kleinpartikeligen, die hochoxidativen, gar nicht haben. Das sind die kleinpartikeligen, sind die, die sich in die Arterienwände legen, die dann zur Arteriosklerose und etc. führen.
Ja.
Und der Körper braucht beide Cholesterine. Der baut sich aus HDL und LDL ein zusammen. Das hält den ganzen Körper zusammen. Und nur weil jetzt mal ein LDL, wie Frau Dr. Anne Fleck, die zum Merken hat, die so eine schöne Eselsbrücke, LDL heißt, lass das lieber und HDL hab dich lieb. Also ganz häufig sehen wir das. Und wenn jemand zu hohen Cholesterin hat, dann sage ich immer, es ist eigentlich ganz einfach, es sind nur vier Dinge und dann kommen wir auch wieder gleich thematisch zurück zu den Chips. Also das erste ist natürlich die schlechten Fette weglassen. Also wenn ich den ganzen Tag nur frittiertes und sowas in mich reinstopfe, die falschen Öle, Erwärme, Erhitze und so, da habe ich natürlich ein Riesenproblem. Also die muss ich einfach mal weglassen. Dann muss ich die guten Fette, ne, die Omega-3, DHL, EPA, DHA zu mir nehmen. Dann Ballaststoffe sind ganz wichtig beim Abbau von schlechten Cholesterin. Und das vierte ist Popo bewegen.
Mhm.
Jetzt wieder zu den Chips zurückzukommen, wenn ich das tue, wenn ich ab und zu meinen Popo bewege, gute Ballaststoffe zu mir nehme, nicht zu viel jeden Tag von diesen schlechten Fettsäuren und vor allen Dingen mein Löffelchen Omega-3 morgens nehme, dann mir auch mal eine Tüte Chips erlauben oder kann mal essen oder so. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da lacht der Körper drüber, der sagt, ach, was hier, ein paar Pommes. So.
Ja, da wird man resistenter gegen die Gifte. Ja, super. Also ich meine, wir haben jetzt wirklich viele interessante Themen angesprochen. Jetzt kannst du zum Schluss vielleicht nochmal den Hörern erklären, von Deinkost zum Beispiel, wo man deine Dienstleistung in Anspruch nehmen kann. Es ist, glaube ich, nochmal ganz spannend, was du da machst. Ich meine, du hast es ja schon ein bisschen angeschnitten hier und da. Du arbeitest ja mit verschiedenen, hast du ja schon erzählt, mit verschiedenen Ärzten, Ernährungsberatern zusammen in deiner Praxis in Berlin.
In der Tat ist es genau das geworden, dass wir halt dieses Thema der personalisierten Ernährung, es geht darum, wenn du körperliche Ziele hast oder gesundheitliche Probleme, dann muss man halt personalisiert hinschauen. Das ist das, was wir machen. In dem Rahmen bieten wir die Deinkost-ID an. Da bauen wir auch gerade eine komplett neue Homepage. Am Ende gibt es dann das personalisierte Kochbuch. Also wir sind die einzigen auf der Welt, in Anführungsstrichen, die aus Blut und Stuhl im Prinzip Rezepte machen. Das Ganze nennt sich bei uns Deinkost, also personalisierte Ernährung, deine Kost im Prinzip. Und du kannst zu uns in die Praxis kommen. Wir machen das aber auch per Videosprechstunde. Und der Prozess ist eigentlich immer der gleiche. Also die Leute buchen sich einen kostenlosen Infotermin. Das bieten wir an, weil das ist doch schon ein recht umfangreiches und komplexes Thema. Man muss sich da einfach mal auch so ein bisschen austauschen, worum es geht, welche Themen etc. Das bieten wir immer an, 15 Minuten, auch per Video oder Telefon oder in der Praxis. Wenn die Leute dann sagen, ja toll, das möchte ich machen, das möchte ich haben, dann führen wir ein Anamnesegespräch, ein sehr, sehr umfassendes Anamnesegespräch, wo wir wirklich gerade diese ganzen ernährungsphysiologischen Themen mal abklopfen, die Ernährungsgewohnheiten bis hin zu Dingen, wie oft kauen sie und. Also das ist manchmal sogar ganz lustig. Dann machen wir, wenn es in der Praxis ist, machen wir eine Biermessung. Das ist so eine Bioimpedanzanalyse, wo wir ein bisschen die Körperzusammensetzung uns angucken, wie viel Akellmasse, wie viel Muskelmasse und Fettmasse und den Phasenwinkel der Zelle, also die Gesundheit der Zelle uns im Prinzip anschauen können. Und das ist vor allen Dingen dann spannend, wenn man das dann im regelmäßigen Tonus wiederholt und sagt, nach 2 Monaten, nach 4 Monaten machen wir das nochmal. Und dann kann man meistens, wenn man die Werte dann nebeneinander legt, ganz toll sehen, dass sich das alles entwickelt hat. Und danach setzen wir uns im Prinzip im Team zusammen und personalisieren, das haben wir die letzten Jahre auch gemerkt, das geht schon bei der Diagnostik los. Also wir können nicht sagen, jeder muss hier irgendwie Diagnostik Paket 1 oder 2 durchlaufen, sondern wir müssen schon bei der Diagnostik anfangen zu personalisieren.
So.
Es ist halt eben auch so, dass das, was wir uns anschauen, meistens die Krankenkasse nicht bezahlt. Das hängt natürlich auch wiederum davon ab, bin ich jetzt privat versichert oder gesetzlich oder was auch immer, in Teilen, was übernommen wird, beim Privatversichern manchmal sogar alles. Aber da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass das die Blutparameter, die die Krankenkasse bezahlt, sind, sagen wir es mal vorsichtig, nicht so die allerspannendsten. Und die spannenden Parameter, die muss man leider selber bezahlen.
Ja, so
Aber
ist es leider.
das ist das, was wir die letzten Jahre halt auch mit dem Team entwickelt haben, dass wir wirklich so ein riesen Möglichkeiten an Diagnostik haben. Also es fängt an bei Tausenden von Markern, Parametern über Serumblut, über Vollblut. Natürlich ist Stuhl so ein Thema. Wir haben aber auch Kapillarbluttests, Atemgas, Mundschleimhaut, bis hin zu Haaranalysen und.
Oh,
Also
wow.
fast, das sind wirklich, ich weiß ja, mehrere Zehntausende an verschiedenen Markern und Parametern, die man sich da anschauen kann. Und das personalisieren wir schon. Also wir gucken uns dann an, aufgrund der Biermessung, des Anamnesegespräches, der festgelegten Ziele oder der genannten gesundheitlichen Probleme. Was wollen wir uns da anschauen? Und dann bekommt der Kunde dann kurz darauf eine Einladung zum Labor. Also entweder, wenn er ist, geht er einfach zu uns in die Praxis, lässt sich da dementsprechend Blut abnehmen. Wir machen meistens, also zu 99% ist es überwiegend Serumblut, Vollblut, ist einfach mit Abstand das Seriöseste. Man kann
Ja.
dann später nochmal so ein paar Dinge sich über Kapillarblut oder so nochmal nachkontrollieren. Aber die Basis, das Fundament ist eigentlich immer das. Und zu 80% ist auch meistens der Stuhl da mit dabei. Das kriegt der Kunde aber mit nach Hause, kann er dann selber sich eine Probe entnehmen und schmeißt es einfach in den Briefkasten, dann geht das automatisch auch zum Labor.
Zu euch kommen
Nachdem
wahrscheinlich viele Menschen, die schon mal als austherapiert betitelt worden, oder? Wie sieht das aus?
ja, es ist unterschiedlich. Es ist natürlich auch der Sportler und der Biohacker, der Selbstoptimierer, der Manager, ja, also diese Leute, die oder Menschen auch, die ja mit ihrem Körper arbeiten. Es ist halt der Schauspieler oder auch, wie gesagt, das Model oder so, solche Leute, die halt auch auf ihren Körper angewiesen sind. Auch der Manager, aber auch und das leider immer mehr auch wirklich ja, kranke Menschen. Also wir haben auch mittlerweile so einen Katalog an Erkrankungen, wo wir dann auch wirklich sagen, da trauen wir uns auch nicht ran, das wollen wir auch nicht, da verlassen wir auch bei Weitem unser, also alles so dann so innerhalb der Chemotherapien und so, also das
Ja.
machen wir nicht. So,
Nee,
wir nehmen dann immer
das
Fachärzte mit dazu, wenn
ja.
wir in der Diagnostik dann, wenn die Diagnostikergebnisse, es dauert dann so zwischen einer Woche und zwei, je nachdem, was gemacht wird. Bei Stuhl muss eine Kultur angelegt werden, meistens, das dauert dann ein paar Tage länger. Aber so nach 2 Wochen haben wir dann meistens die Ergebnisse. Und dann schauen wir, ob da jetzt noch irgendwas aufgetaucht ist, wovon wir noch nicht wussten. Und dann müssen dann eventuell auch mal den einen oder anderen Facharzt mit ins Boot holen. Bei uns in der Praxis sitzt halt auch ein Internist mit drin. So, und aber wenn es dann sozusagen im normalen Rahmen ist, dann setzen wir uns halt dann im Team zusammen. Das ist dann der Koch, das ist der Gesundheitswissenschaftler, der Ökotrophologe, der Orthomolekularspezialist, wie auch immer, und fangen dann an, erstmal diese Diagnostik zu übersetzen. Also das ist auch was, was der Kunde dann bekommt, dass man überhaupt mal erklärt, was ist das da, was ist eigentlich CRP und was heißt das eigentlich alles. Dass man das mal vernünftig übersetzt. Daraus ableitend gibt es dann den Maßnahmenkatalog, wo wir dann wirklich sagen, also davon weniger, das bitte ganz weglassen, das bitte so ändern, dass man das versteht. Wir nennen das immer so die Bauanleitung für den Körper im Prinzip. Und dann daraus ableitend gibt es dann einmal Produkte. Das ist so ein personalisierter Online-Shop, den wir dem Kunden dann zur Verfügung stellen, wo es wirklich darum geht, was ich vorhin sagte, die richtigen Supplements zu verifizieren und dem Kunden sozusagen zu kuratieren, zu sagen, also das Selen, das Omega-3, das Vitamin D, was auch immer. Dann gibt es eine Liste mit Lebensmitteln natürlich, ne, bereinigt um das, was halt eben nicht stattfinden soll. Und das sind immer ausschließlich regionale und saisonale Lebensmittel. Also für die kommenden 3, wenn du jetzt zum Beispiel im Dezember bei uns bist, dann kriegst du den Januar, Februar, März. So, und aus diesen Lebensmitteln entwickelt unser Koch dann gemeinsam mit uns dein personalisiertes Kochbuch. Also das ist das, was wir halt auch, was wir sozusagen bewerben. Natürlich steckt diese ganze Deinkost-ID da mit drin, aber was du am Ende in den Händen hältst, neben deinem ganzen, was ich eben vorgestellt habe, ist es dann dein personalisiertes Kochbuch. Also es ist nicht das Vegan oder das Paleo-Kochbuch, sondern es ist dein. Das Ganze hast du dann auch digital in der Hosentasche. Du kannst halt wirklich, Weil viele Leute sagen, also ich stelle mich immer so in diese Problemperspektive. Viele Leute fragen sich einfach, Mensch, was soll ich denn heute essen zum Beispiel? Da geht es ja schon los und haben keine Ideen. Und dann holst du halt einfach
Genau.
die Tabelle raus und sagst, okay, es ist Januar, was gibt es denn eigentlich gerade an Obst, Gemüse, Salat, Fleisch, Fisch, wenn auch Fleisch und auch Fisch ist saisonal, ne? Und kannst dich dann einfach inspirieren lassen oder du gehst halt dementsprechend in deine Rezepte, suchst dir da einfach ein Rezept raus. Das sind halt auch alles Rezepte, die von unseren Köchen dann auch ausprobiert wurden, ob die funktioniert. Und du kannst dir dann auch immer weitere Quartale dazu buchen. Du kannst dann sagen, jetzt hätte ich gerne den, was weiß ich, März, April, Mai und weiter und oder auch ein Thema, wenn du da eine Deinkost-ID hast, dann kannst du halt auch mit Themen zu uns kommen und sagen, Mensch, jetzt hätte ich doch gerne noch mal was zum Thema Hashimoto oder Schlaf oder Kinderwunsch oder. Und das machen wir dann eben auch. Und münden soll das ja alles irgendwann mal, das ist ja die große Vision, das ist mein großes Lebenswerk, wofür ich arbeite. Ich hoffe, es ist nächstes Jahr vielleicht soweit, dass wir die ersten Pop-up-Stores dafür haben, nämlich in einer
Oh
Gastronomie.
ja.
Wir nennen das Tutenstudio. Am Ende ist
Ja.
es eine Deinkost-Küche. Man muss sich das so vorstellen, es ist eine riesengroße Küche. Wir haben halt diesen ganzen Gastbereich wirklich reduziert, so wie es heute ist, ne? Wie man die Gastronomie kennt. Also viel
Ja.
Gastraum und ganz wenig Küche irgendwo über dem Hof, im Keller. Wir haben halt im Prinzip eine segmentierte große Küche, aufgeteilt in Frühstück, Mittag, Abendbrot, aber auch in Themen wie Energiestoffwechsel, Darmgesundheit, Immunsystem und so weiter und so fort. Und eine Diagnostic Area. Du kannst halt, wenn du deine Deinkost-ID hast, dann erkennt dich sozusagen der Laden über einen Iris-Scan, Face-ID. Du weißt ganz genau, aha, das ist jetzt der Peter. Peter möchte gerne zunehmen, möchte Muskeln aufbauen und Peter hat Histaminproblematik und dann bekommt Peter einfach sein Essen. Und beim Verlassen des Ladens wird der eben verzerrte Nährstoffschlüssel in dein Profil übertragen und somit entsteht im Prinzip so deine Gesundheitsakte, die sich immer mehr füllt und wir immer besser wissen, was bei dir funktioniert und können dann wirklich mit tollen Rezepten und mit tollen Produkten. Das geht halt sehr wieder zurück in die Normalität. Wir reden von Dünsten oder Fermentieren oder Dürren und all diesen alten Themen wieder. Dann funktioniert das auf einmal alles.
Super spannendes Thema. Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Also hoffentlich könnt ihr das verwirklichen. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das auch gut angenommen wird, weil das ist auch einfach die Zukunft, obwohl es eigentlich so ein simpler Ansatz ist. Aber ganz
Es
toll,
ist nie
super
aktueller
spannend.
als heute, ne?
Ja, ist wirklich
Thema
so.
Corona.
Ja, also ich glaube, wir haben viele interessante Themen heute angeschnitten. Natürlich gibt es da noch viel dazu zu sagen, aber da waren bestimmt schon für einige Hörer viele Denkansätze dabei. Und wir werden natürlich nochmal die Homepage zu Deinkost in den Shownotes verlinken für alle, die vielleicht Kontakt aufnehmen möchten, interessiert sind an diesem Konzept von Deinkost. Wie gesagt, auch für Leute möglich, die nicht in Berlin wohnen, über Videoberatung.
Also wir können diese Diagnostik halt auch überall hinschicken. Da wird eine Videosprechstunde durchgeführt, da wird genauso das Anamnese, die Biermessung findet dann natürlich nicht statt. Aber es wird ein Anamnesegespräch, es wird dann die personalisierte Diagnostik zusammengestellt und das wird dann einfach postalisch zu den jeweiligen Kunden nach Hause geschickt. Die können damit zu ihrem Hausarzt gehen oder weiß ich nicht, vielleicht haben sie auch eine Krankenschwester im Freundeskreis. Dann müssen sie halt einfach im Prinzip nur das Blut abgenommen bekommen und das dann ins Labor schicken. Und dann sitzen wir genauso wiederum im Team zusammen, erstellen die einzelnen Dinge und das personalisierte Kochbuch etc. Und es funktioniert dann genauso.
Super. Ja, Timo, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke, dass du heute unser Gast warst. Verabschiede mich von euch. Wie immer, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Fragen habt dazu, welches Thema euch vielleicht nochmal detaillierter interessiert von den Dingen, die wir heute angesprochen haben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, bedanke mich bei dir, Timo. Vielen Dank.
Gerne, danke euch.